Das heißt, du heulst heute schon, weil du in der Zukunft heulen könntest.
Danke.
Ist das frech von mir? Ich weiß es nicht. Ist das noch okay, nein, was ich mache?
Absolut. Also, hau rein. Ja? Wirklich gut, ja.
Herzlich willkommen zu Dr. Daniel Holzingers Podcast, Der heiße Stuhl. Echtes Coaching ohne Filter. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die sich für Psychologie und den kognitiven Ansatz interessieren, aber natürlich auch für die, die manchmal das Gefühl haben, festzustecken und die vor allen Dingen wissen wollen, wie sie ihr Leben durch die Kraft des eigenen Denkens verändern können.
Ich suche mich und finde mich nicht mehr. Und das ist neu. Das hatte ich echt noch nie. Ich hatte immer diese ganz verblüffende, für mich rückblickend so eine ganz verblüffende Klarheit. Das ist der Weg, so muss es sein, das ist, und so mache ich es. Und plötzlich, weißt du, alles ist weg. Gefühlt für mich ist alles weg. Alles das, was mir beruflich wichtig war, privat nicht.
Was fange ich bloß mit meinem Leben an? Im Alter von 56 Jahren muss ich nochmal neu beginnen. Mit dieser quälenden Frage hat sich heute Thomas aus Stuttgart in meinen heißen Stuhl gesetzt und gemeinsam wollen wir einmal angucken, wie er mit dieser emotionalen Nuss umgehen kann. Wer sich selbst manchmal festgefahren fühlt, Angst vor der Zukunft hat und nicht genau weiß, wo er hingehen soll, der findet in diesem Podcast vielleicht ein paar interessante Antworten und hoffentlich einen Haufen neuer Erkenntnisse. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Anhören und freue mich natürlich schon auf deine Rückmeldung. Thomas, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was hat dich zu mir in den Podcast bewegt?
Meinst du jetzt privat oder beruflich?
Wie du willst. Beides.
Ich bin jetzt 56 Jahre alt, habe vor 30 Jahren eine Agentur gegründet für Kommunikationsdesign und Kommunikationsstrategie, war sehr erfolgreich, tolle internationale Designpreise damit bekommen und ich habe mich seitdem habe ich total Klarheit verloren. Also natürlich ist Agentur weggegangen, was heißt natürlich ist das gar nicht, es gibt viele Agenturen, die haben das überstanden. Ich war dementsprechend nicht optimal aufgestellt und ja, jetzt bin ich seitdem auf dem Suchen, wie es weitergeht und habe keinen Weg gefunden. Und es wird gerade immer zäher und es wird gerade immer gefühlt wird es gerade immer mehr im Kopf, als dass es sich auflöst, dass ich da irgendwie eine Idee finde, eine Idee, wo ich mich reinentwickeln kann. Ja, das ist gerade so meine Situation.
Das heißt, man kann sagen, du hast eine kleine oder größere Krise, Lebenskrise. Ist das so oder habe ich das überzogen? Oder Orientierungslosigkeit?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Krise ist oder da kann ich jetzt, glaube ich, mit dem Begriff so nichts anfangen. Ich suche mich und finde mich nicht mehr. Und das ist neu. Das hatte ich echt noch nie. Ich hatte immer diese ganz verblüffende, für mich rückblickend so eine ganz verblüffende Klarheit. Das ist der Weg, so muss es sein, das ist, und so mache ich es. Und plötzlich, weißt du, alles ist weg. Gefühlt für mich ist alles weg. Alles das, was mir beruflich wichtig war, privat nicht.
Thomas, ich freue mich über deine Offenheit. Viel mehr musst du gar nicht preisgeben in einer solchen Sitzung, in einem solchen Podcast. Und wir starten jetzt mit einer Frage, die sehr präzise ist. Was ist das größte Problem, das du in dieser Sitzung mit mir lösen magst?
Danke dir. Schöne Frage. Ich hätte gern wieder Klarheit. Ja, ich glaube, das wäre jetzt der Schlüssel.
Und wie fühlst du dich über diese Sache, dass du diese Klarheit nicht mehr hast, dass sie dir abhanden gekommen ist?
Ich habe jetzt ein bisschen gerne Kontrolle. Ja, vielleicht ab und zu viel und dementsprechend ist mir komplett die Kontrolle verloren gegangen. Okay, das ist jetzt auch nichts an sich nichts Dramatisches. Aber wenn ich es gewohnt war, Prozesse kontrollieren zu können, Ergebnisse erwartbar zu machen, dann fehlt mir da gerade komplett. Ich gehe jetzt nur noch im Nebel rum. Weißt du, nur noch laufen auf Sicht, wo geht's hin, passiert da was, passiert da nichts. Und das gibt mir keine Kraft.
Geht es, wenn ich dich frage, ich frage noch einmal offen, dann bevor ich dir eine Idee gebe. Und wie fühlt sich dieser Nebel an für dich? Was ist das für ein Gefühl?
Beschissen klebrig, steif, das ist so.
Geht das in Richtung Niedergeschlagenheit oder in Richtung total. Angst oder in Richtung Wut?
Nee, also Wut überhaupt nicht. Da, mit Sicherheit ist viel Angst dabei. Was hast du gerade gesagt?
Etwas Niedergeschlagenheit.
Niedergeschlagen. Mein Gott, kann ich gerade schlafen? Ich kann es gar nicht sagen, wie viel ich schlafen kann. Was neu ist, hatte ich so auch noch nie.
Jetzt ist die Frage, was ist das dann für ein Gefühl? Ist das Verzweiflung oder ist das doch mehr Angst oder Zweifel oder... Wie fühlt sich das für dich noch an? Weil wenn ich das Gefühl präzise kenne, dann kann ich natürlich noch viel schneller dir helfen. Wie würdest du das bezeichnen, dieses Klebrige?
Ich tue mir so schwer, das mit einem Gefühl zu verbinden. Also okay, Angst ist dabei, weil wie geht's weiter?
Bravo, das okay, denke ich, ist das, das ist der Kern, Angst.
Ja, aber das ist nicht alleine. Also das ist dieses, ich weiß gerade nicht, was ich mit meinem ganzen fachlichen Wissen anfange, um damit in den Markt zu gehen.
Gut.
Nur zu wissen, dass es gut ist, bringt dich jetzt auch nicht weiter.
Das ist also ein Gedanke. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Aber wie fühlt sich das an, wenn du das nicht weißt?
Wie fühlt sich das an? Orientierungslos.
Bravo.
Hilflos. Weißt du so?
Ohnmächtig.
Ohnmächtig. Wo sind meine Werkzeuge? Was ist das bedeutsam? Ist das noch wertvoll? Was ist dieses überhaupt für sich selber, das einzuordnen?
Braucht man das noch? Habe ich, ja?
Ja, wobei ich den Eindruck habe, man braucht es gerade extrem. Also stärker denn je. Das sehe ich gerade.
Und das, diese Sache ist die kognitive Dissonanz. Einerseits fragst du dich, wo braucht man es? Und andererseits denkst du, man braucht es stärker denn je. Wie kann dann der Zweifel entstehen?
Der Zweifel entsteht bei mir, also super, wir brauchen es extrem dringend. Vor allem im Hinblick auf die neuen Technologien noch mehr. Da musst du ja der perfekte Dirigent sein, um das alles zu orchestrieren. Und wie komme ich rein?
Ich habe das verstanden.
Okay.
Ich versuche nur mit dir jetzt schon die Gefühlslage zu klären. Das ist ein Bestandteil der Unklarheit, dass dir nicht mal selbst klar ist, wie du dich überhaupt fühlst.
Sehr gut, ja.
Ja? Mhm. Ich mache dir mal noch ein Beispiel, dass es dir etwas logischer erscheint, was ich mache, warum ich so auf den Gefühlen herumreite. Gefühlt reite ich auf den Gefühlen herum.
Man, das ist gut, ja.
Stell dir vor, jemand soll mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. Und dieser jemand hat Angst, dass dieses Flugzeug abstürzt, dann hätte er Angst vor dem Absturz. Und manche Menschen haben sogar Angst vor der Angst. Das heißt, sie haben schon Wochen vorher Angst, dass sie wegen ihrer Flugangst wieder den Urlaub stornieren. Und dann gibt es manche, die ärgern sich darüber, dass sie Angst vor der Angst haben. Das heißt, wir haben ein praktisches Problem mit dem Flugzeugfliegen. Und an diese praktischen Probleme hängen sich manchmal emotionale Probleme. wie Angst, dass das abstürzt, dann Angst vor der Angst und dann noch der Ärger davor, darüber, dass ich so ängstlich bin. Und jetzt haben wir bei dir ein praktisches Problem, das ist die offene Zukunft. Wenn ich das richtig verstehe, geht es um die Frage, was fange ich mit meinem Leben an? Wie verdiene ich mein Geld in der Zukunft? Was tue ich?
Ist das Sinnvolles.
Genau, das ist die Frage. Ja? Also wie verdiene ich mein Geld? Nicht nur, sondern sogar noch sinnvoll. Ist das die Frage, die Kernfrage?
Ich weiß, dass Geld wichtig ist. Aber können wir rausnehmen? Also nicht, weil ich es habe, sondern das ist nicht...
Das möchte dich nicht leiten.
Nee, tut's mich cool. Nicht.
Aber die Frage, was tue ich und wie arbeite ich und so weiter, das ist die Kernfrage. Mhm. Und da du keine Antwort hast, fühlst du dich A, ängstlich. Warum überhaupt ängstlich? Was befürchtest du?
Meinst du, ich bin ängstlich?
Nee, du hast vorher gesagt, es ist irgendeine Niedergeschlagenheit und eine Art Angst. Die Niedergeschlagenheit geht in eine Art Wut, weil niedergeschlagen ist man, wenn einem jemand sprichwörtlich niederschlägt, also wenn man am Boden liegen würde. Und das könnte in Richtung Ärger gehen über dich selbst, dass du keine Antwort weißt. Ich frage nur jetzt, um dir zu helfen. Oder gibt es eine Angst vor irgendwas, vor einer irgendwie komischen Zukunft? In welche Richtung geht das eher? In Richtung Selbstvorwürfe? Ich müsste es doch wissen. Oder, oh Gott, was, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Oder sind es bei dir auch beide Aspekte?
Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber ein Punkt ist bei mir, jetzt wo du es so schön auf den Tisch legst, die falsche Entscheidung zu treffen, obwohl ich total davon überzeugt bin, gerne Fehler zu machen und gerne das Falsche zu machen und daraus totale Überzeugung, ist es aber, glaube ich, ein Punkt, wo ich jetzt, weiß es nicht, bedingt durch Alter, bedingt durch Situationen, bedingt durch, es muss doch jetzt eine Veränderung sein, jetzt musst du die richtige Entscheidung treffen.
Gut, jetzt hast du mir natürlich geholfen mit deiner Aussage. Du wirst später sehen, wir kommen darauf zurück.
Sehr gut.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, entsteht der Druck durch diese Gedanken, es muss doch jetzt eine Entscheidung her, ja? Ich muss doch jetzt die richtige Entscheidung treffen. Mhm. Und da du nicht weißt, was die richtige Entscheidung ist, bist du unsicher oder verunsichert oder etwas im Zweifel, die Angst resultiert daher, da du nicht weißt, was richtig ist.
Weil genau.
Du könntest ja eine Fehlentscheidung treffen.
Ja, dann ist ja gut. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und dass mir auch die Zeit ausgeht.
Siehst du, das habe ich vermutet durch deine Aussage, vielleicht durch das Alter.
Also, weißt du, mit 57 Jahre, gefühlt, muss ich dir nicht sagen, irgendwie deutlich jünger, viel agiler. Aber wenn du dann so überlegst, 57, dann kommt die 60, was passiert auf dem Markt, nur jetzt rein, auf dem ich sage jetzt mal, auf dem Arbeitsmarkt, oder da bist du einfach alt. Okay, fühle ich mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber natürlich merke ich, die Situation ist eine andere. Dann siehst du in deinem privaten Umfeld, weißt du, die werden gekündigt, raus, finden nichts mehr. Die anderen gehen in die Insolvenz und dann sagst du, fuck, was ist denn hier los? Also bitte mach jetzt keinen Fehler, jetzt bitte mal ganz klar bleiben. Ja, und jetzt...
Wir haben jetzt die Dissonanz, du verlangst von dir klar zu sein, während du gleichzeitig unklar bist.
Schön.
Ja.
Ja? Das, ich glaube, das ist die Erwartung, ja.
Gut. Jetzt mal angenommen.
Stimmt, das ist es. Ja, Daniel, sehr gut. Ja.
Oder ich ziehe mal meine Frage zurück, mal angenommen, die kommt gleich. Gibt es noch weitere Gefühle, zu diesem Sachverhalt?
Zu meiner Situation gerade.
Ja, weil wir haben jetzt irgendeine Form von Verunsicherung, Angst, könnte man sagen, Befürchtungen, Sorgen. Und gibt's noch weitere Gefühle? So wie in unserem Flugzeugbeispiel vorhin, hängen sich noch Gefühle an, die Gefühle dran.
Ich bin so schlecht mit Gefühlen.
Also ich helfe dir, wenn ich darf.
Ja, sehr gut.
Ärgerst du dich, dass du diese Unklarheit hast? Hast du eventuell jetzt schon Schuldgefühle, es in der Zukunft zu vergeigen? Hast du so eine Art Scham in dir? Was denken die anderen?
Nee.
Darüber machst du dir keine Sorgen?
Nee. Nein, es ist vielmehr mir gegenüber. Weißt du, was mache ich? Also, was ist jetzt nach außen hin?
Ist gut, dann haben wir die
Arbeit. Tolle Familie, etwas toller Freundeskreis, alles fein. Und die kennen die Situation perfekt im Detail und so. Nee, das ist nicht die Story.
Gut. Das heißt, es gibt nur in Anführungszeichen die primäre Angst vor einer falschen Entscheidung.
Ja, ja.
Keinen sekundären Ärger darüber.
Also ich spüre gerade nicht oder ich komme gerade nicht rein.
Ich wollte nur abklopfen. Ich freue mich, weil dann habe ich es total leicht. Dann muss ich nur ein okay. Problem lösen. Ich befürchte, ich mache mal eine Hypothese, wenn ich darf, ohne dir was zu unterstellen. Gut. Ich befürchte, dass uns dieser sekundäre Ärger nachher noch auf die Füße fällt.
Der sekundäre Ärger?
Ja, dass du noch keine Entscheidung hast. Dass du so hin und her eierst.
Okay. Na dann, leg los.
Das ist nur eine Hypothese, mal sehen. Ich habe diese Art von Gespräch schon oft geführt und vor allem, wenn ich mich in eine solche Lage setze, dann habe ich auf der einen Seite die Forderung an mich, die richtige Entscheidung treffen zu müssen. Und gleichzeitig kenne ich sie nicht. Dann habe ich A, Angst, oh Gott, was kommt, und B, ärgere ich mich, dass ich keine Antwort kenne. Aber das ist nur bei mir so. Und wir werden sehen, ob das bei dir auch so ist. Das kann sein, dass uns im Verlauf des Gesprächs das auffällt. Und dann werden wir darauf eingehen. Und wenn es nicht kommt, umso besser.
Also Ärger, keine Antwort zu finden. Sehr geil.
Sehr geil. Was ist daran geil?
Da sehe ich mich total.
Ja?
Ja, total. Ja, weil ich generiere ja den ganzen Tag Antworten. In dem, was ich mache und wie ich es mache, du kommst mit einer Fragestellung auf mich zu. Wie erreichen wir das Ziel? Wie kommen wir dahin? Dann gebe ich dir die Antworten dazu und löse die Themen. Also selber.
Aber für andere kannst du das, aber für dich nicht so gut.
Perfekt. Also perfekt, sei jetzt mal dahingestellt. Sehr gut, sehr leidenschaftlich. Ja, mit irrer Energie. Boah, das kriege ich bei mir nicht rein.
Jetzt sag mir, worunter leidest du dann mehr? Unter dieser Zukunftsangst oder unter dem Ärger, dass du nicht weißt, was du tun sollst?
Dem Ärger.
Ja? Ja. Und jetzt ist interessant, weil ich weiß, dass manche Hörer jetzt sagen werden, hey, das hast du doch suggestiv dem armen Thomas in den Kopf gehämmert. Habe ich dir das jetzt unterstellt, dass du diesen Ärger hast, oder ist er dir jetzt eingefallen?
Nee, du hilfst mir sehr dabei, so in die Empfindungen reinzugehen. Also weit weg von reingehämmert. Nein.
Gut, das heißt, wir haben jetzt die Kette, die Zukunft ist offen. Das ist unser praktisches Problem. Was mache ich, was fange ich mit diesem Leben an? Und dann haben wir eine Angst vor einem eventuellen Fehler und dann den Ärger über dein Zaudern, dein Zögern und deine Orientierungslosigkeit.
Genau, es nicht zu wissen.
Ja. Okay.
Sehr gut.
Was quält dich mehr, die Ängste oder dieser sekundäre Ärger?
Sekundärer Ärger.
Jetzt, da wir ja den Klienten versprechen, dass wir alle ihre Probleme lösen, yes, müssen wir zuerst den sekundären Ärger abbauen,
okay,
und uns dann an die Angst ranmachen. um sie zu lösen.
Okay.
Ja? Mhm. Und natürlich ist das immer wieder spannend, weil wir jetzt ein praktisches Problem haben, das nicht mal ich lösen kann.
Nochmal.
Wir haben ein praktisches Problem, deine Zukunft. Mhm. Wer muss die Antwort geben?
Offensichtlich.
Wer?
Ich.
Und wer nicht? Irgendjemand anderes, also ich.
Schon klar. Ach so, ich verstehe, ja.
Ja, das heißt, ich kann dir dein praktisches Problem nicht lösen. Ist dir das klar? Ich weiß auch nicht, was du tun sollst.
Ja.
Und ich werde es auch nicht mal versuchen.
Gut.
Aber danke. Ich werde versuchen, dir deine Ängste und den Ärger jetzt einmal zu verändern, sodass du eventuell den Mut fassen kannst, selbst zu entscheiden.
Okay.
Bist du einverstanden, dass wir aus dir eine Art mutigen Menschen machen, der sein Leben in die Hand nimmt und nicht darauf wartet, dass es entschieden wird von irgendjemand anderen?
Okay, frag nicht, leg los.
Gut, dafür müssen wir zuerst den sekundären Ärger beseitigen, weil dieser Ärger verhindert, dass du mutig wirst. Es gibt einen Gedanken, der dich blockiert. Den hast du schon gesagt. Ich werde ihn nachher nochmal rauskitzeln. Und der verhindert, dass du dich schnell und zügig entscheidest. Gehst du soweit mit?
Mhm.
Und um diesen sekundären Ärger wegzumachen, mal angenommen, du weißt morgen immer noch nicht, wie die Zukunft wird. Ja, mal angenommen, du grübelst noch eine Nacht. Was weißt du dann am nächsten Morgen?
Nichts.
Immer noch nichts. Mhm. Okay, ja. Das heißt, morgen ist die Zukunft genauso offen wie heute. Wir wissen morgen immer noch nicht, was wir tun sollen.
Mhm.
Ja? Du wartest ja wahrscheinlich auf irgendeine Art göttliche Inspiration.
Ja. Ja.
Ja? Und wie lange wartest du jetzt schon auf diese Inspiration?
Also,
wie lange zweifelst du schon?
Inspiration hört sich so passiv an. Ja, du sitzt im Stuhl und wartest. Das tue ich nicht, sondern ich suche sie.
Ja gut, also wo hat sie sich versteckt, die Antwort auf deine Frage?
Weiß ich nicht.
Siehst du, wie kannst du sie dann finden, wenn du nicht mal weißt, wo du suchen sollst?
Losgehen, ausprobieren.
Und dann rennst du rum und bist fix und fertig.
Exakt. Wovon? Genau.
Also ist das sinnvoll, etwas zu suchen, was sich nicht versteckt hat?
Du meinst, es hat sich nicht versteckt?
Ja, du suchst die Antwort auf die Frage, was du tun sollst. Wo ist die versteckt, die Antwort? Wir haben ja die Hypothese, ist sie außerhalb von dir, die Antwort, oder in deinem Kopf?
Ah, verstehe. Okay.
Was hast du jetzt verstanden?
Ich suche sie außerhalb.
Und wo müssten wir sie, wenn überhaupt?
Also das war überhaupt meine Idee, sie außerhalb zu suchen.
Und also, funktioniert das?
Das weiß ich nicht.
Gut, aber wie lange suchst du jetzt schon im Außen?
Ja.
2-3 Jahre.
Ja, sowas.
Und jetzt mal angenommen, dass du noch 2-3 Jahre suchst und nichts findest.
Zeit ist abgelaufen.
Siehst du. Und wenn, der Einstein hat ja angeblich gesagt, wenn man immer das Gleiche tut und kein Ergebnis erzielt, das wäre
die höchste Form von Wahnsinn.
So ungefähr, ja. Und jetzt suchst du schon 2-3 Jahre. Und wenn du jetzt mit dieser Taktik weitermachst, dann ist dein Scheitern ziemlich vorprogrammiert. Und wenn wir kontraintuitiv werden, gegen deine Intuition gehen und einmal in deinem Kopf die Antwort suchen.
Okay.
Verantwortung, da steckt ja das Wort Antwort drin.
Sehr gut, ja.
Ja? Mhm. Und du suchst die Antwort auf die Frage, was tue ich außerhalb von dir, als ob außerhalb irgendetwas oder jemand wüsste, was du tun sollst. Wie soll das gehen?
Das geht schon. Ich hab den Eindruck, es könnte gehen. Weil wenn du natürlich.
Aber dann wäre es das, was du sagst, passiv, Inspiration. Dann würdest du mit irgendetwas in Berührung kommen, was dich fasziniert.
Das meine ich.
So ist es. Aber jetzt suchst du schon seit 2-3 Jahren und das hat noch nicht gefruchtet.
Vielleicht suche ich falsch.
Vielleicht. Vielleicht gibt es auch nichts zu finden.
Ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Der Weg ist vorbereitet.
Was glaubst du, in welche Richtung wir jetzt gehen?
Ich vermute, zu mir rein.
Wahrscheinlich.
Okay, die Tür ist offen.
Jetzt mal angenommen, dass du also morgen auch noch nicht weißt, was du tun sollst, und mal angenommen, morgen findest du immer noch keinen Sinn im Sinne von Inspiration, dass du weißt, was du tun sollst.
Okay.
Und mal angenommen, du hast morgen wieder die Ängste vor der Zukunft. Wie müsstest du dich dann fühlen, wenn du dich nicht noch zusätzlich darüber ärgern möchtest?
Oh, nochmal bitte.
Ja, die Frage ist wie eine Schraube im Kopf. Ja,
total.
Ja, ich schraube sie nochmal rein.
Okay.
Also, wir haben ein praktisches Problem. Wir kennen die Zukunft nicht.
Ja.
Heute nicht. Und gestern kannten wir sie auch nicht, stimmt?
Mhm.
Und morgen?
Wissen wir sie auch nicht.
Gut, das heißt, das praktische Problem bleibt morgen genauso wie heute.
Ja.
Ja?
Mhm.
Und wenn das die Wahrheit ist, mal angenommen, dass es morgen wieder so ist und du morgen wieder ängstlich bist, verzweifelt bist, wieder niedergeschlagen bist, weil du noch keine Antwort gefunden hast. Das ist das praktische Problem plus Emotion, Angst.
Mhm.
Und jetzt ärgerst du dich noch darüber, dass du so ängstlich bist, weil du keine Antwort hast. Was bringt dir dieser sekundäre Ärger?
Nichts.
Außer Energieverschwendung. Da bist du noch fertiger, weil du jetzt noch zusätzliche Energie für den Ärger raushaust. Also mal angenommen, du kennst die Zukunft nicht.
Okay.
Du hast weiter Angst.
Ja.
Und du möchtest dich jetzt nicht mehr ärgern.
Ja.
Wie möchtest du dich fühlen, wenn du dich nicht ärgern willst? Ich habe eine Idee. Du sagst einfach, ich weiß es nicht.
Ich weiß es wirklich nicht.
Und jetzt ziehe ich die Schraube nochmal an und okay. Dann gibst du die Antwort. Weil dann ist es klar, dass ich es dir erklären darf.
Okay, bitte erklär es mir. Ich meine, das ist echt gut. Ja, ja. Also ich fühle mich gerade ganz, ich kann dir gerade echt nicht das Gefühl beschreiben.
Gut.
Und hast du zufrieden oder sowas, darum geht es gerade.
Genau, das meine ich nicht. Weil das geht ja nicht. Du kannst ja nicht zufrieden sein, dass du keine Antwort hast.
Eben.
Und du kannst auch nicht glücklich sein, dass du Angst hast.
Exakt.
Und du bist auch nicht entspannt und gelassen.
Ja.
Aber du möchtest natürlich dich von diesen ganzen Gefühlen befreien, aber dazu müssen wir einen Umweg gehen.
Okay.
Das heißt, ich frage jetzt nochmal, wie müsstest du dich fühlen, wenn du dich nicht ärgern willst, dass du noch keine Antwort hast?
Wie müsste ich mich fühlen?
Jetzt sag schon einfach, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja, gut.
Okay.
Aber wenn du das wüsstest, könntest du meine Arbeit machen.
Ah, sehr gut.
Ja?
Und schau mal, das ist jetzt ganz komisch. Und für mich war jetzt die Erwartung ganz klar, ich muss es aber wissen.
Siehst du. Und kann man wissen, was man noch nicht weiß?
Nee.
Wie musst du es dann wissen?
Weiß es nicht.
Kann man wissen, was man noch nicht weiß?
Nein.
Und wenn ich dich was frage und du weißt es nicht, was dann die beste Antwort?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Ach, sehr gut.
Und die ist total verrückte Antwort. Ich weiß es nicht. Als ich damals so gefragt wurde, wie müsstest du dich fühlen, wenn du dich nicht ärgern willst, dann habe ich auch so rumgeeiert und mir irgendwas ausgedacht. Dann hat der Professor Vlaikov einfach gesagt, sagen Sie einfach, ich weiß es nicht.
Guter Mann.
Da habe ich gesagt, also gut, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie ich mich fühlen müsste, wenn ich mich nicht ärgern will. Ich dachte, ich muss mich ärgern. Und dann habe ich versucht, durch positives Denken, durch schöne Rednerei, durch das wegzutun, mich zu trösten oder zu betäuben und so weiter. Aber der Ärger hat sich in mich reingefressen wie Karies.
Absolut, ja.
Ja?
Ja.
Und jetzt nochmal die Frage für die Zuhörer, für dich. Wie müsstest du dich fühlen, wenn du dich nicht ärgern willst, wenn du noch keine Antwort hast? Weil dieser Ärger bringt ja überhaupt nichts.
Ich weiß es nicht.
Gut, also das Gefühl könnte zweierlei Richtungen haben. Es geht einmal in Richtung Unzufriedenheit. Es stört mich, dass ich noch keine Antwort habe. Aber nicht Ärger, sondern nur Unzufriedenheit.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Oder eine Form der Enttäuschung.
Sehr gut.
Du erinnerst dich vielleicht, wir haben das schon mal gemacht, die Enttäuschung ist die Befreiung der Täuschung. Und du leidest unter einer kleinen Geistestäuschung und diese kleine Geistestäuschung erzeugt deinen Ärger. Du hast sie schon ausgesprochen, diese kleine Geistestäuschung. Und wenn du Lust hast, zeige ich dir jetzt, worin sie besteht. Und dann kannst du es eventuell ändern.
Okay.
Gehst du mit?
Absolut.
Gut, an dieser Stelle nochmal ein kurzer Cut und dann gehen wir in die Lösung. Stell dir vor, zwei Angler sitzen am Teich und fangen nichts. Und der eine wird stinksauer, macht seine Angelrute kaputt, zerbricht sie und schmeißt sie in den Wald. Und der andere bleibt entspannt sitzen, genießt den Sonnenschein und freut sich, dass er am See ist. Wie kann das sein? Wieso sind nicht beide wütend? Woran liegt das?
Der zufriedene Angler genießt die Situation und hat vielleicht nicht die Erwartung, einen Fisch zu fangen.
Aha, also woran liegt das? An der Abwesenheit der Fische oder wieso wird der eine wütend?
Weil er die Erwartung hatte, einen fetten Fisch zu fangen.
So ist es. Ja. Ist also der Fisch schuld, dass er sich ärgert oder seine Erwartung?
Der Fisch. Ganz klar. Ganz klar. Daniel, sorry, Fisch.
Der Fisch ist schuld.
Fisch.
Cool. Ja. Dann müsste der andere sich auch nach dieser Logik aufregen.
Ja.
Da könnte der nicht gelassen bleiben.
Okay, verstehe.
Also woran liegt's?
An der eigenen Erwartung.
Das heißt, wir könnten sagen, so wie jemand denkt. Was denkt der eine? Ich muss einen Fisch fangen. Und wenn er keinen fängt, dann hat er eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was er will und dem, was er kriegt. In dem Fall kein Fisch, dann wird er wütend. Und der andere hat einen anderen Gedanken, der geht vielleicht hin, ich hoffe, was zu fangen, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und dann hat er alle anderen positiven Effekte seines Fischens, der Wald, die Natur, die Ruhe und kann das dann genießen, auch wenn er nichts fängt.
Okay.
Ja. Leuchtet das dir ein?
Absolut.
Jetzt zwei Frauen im Stau, eine flippt aus, die andere bleibt gelassen. Woran liegt's? Und wir machen es den Hörern wieder leichter. Die beiden Frauen haben ungefähr die gleiche Lage, beide einen wichtigen Termin. Beide verpassen heute ihr Geschäft. Beide gehen mit null Umsatz nach Hause.
Sie kann die Situation nicht ändern.
Wer das kapiert, tut was?
Wenn ich die Situation nicht ändern kann, kann ich auch gelassen damit umgehen.
Aber was muss man denken, um auszuflippen?
Ich kann sie ändern.
Wie denn im Stau?
Eben. Darum flippe ich ja aus.
Nee, dann denkt man nicht, ich kann sie ändern. Wenn man sie ändern könnte, würde man sich freuen. Man würde so ein Hubschrauber-Dings auspacken.
Ich kann sie ja nicht ändern.
Also,
aber mein Anspruch ist, sie ändern zu können, zu wollen, zu müssen.
Bravo, zu müssen. Also das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, der Stau muss weg.
Ja.
Und dann wird man wütend. Stimmt?
Ja.
Das heißt nicht, der Stau macht Leute wütend, sondern was sie denken.
Absolut.
Ja. Ja, sonst müsste ja jeder im Stau wütend sein.
Ja.
Aber wir finden auch manche Gelassenen. Und das liegt nicht am Stau, sondern nur an deren Gehirnen. Bist du damit einverstanden?
Voll und ganz.
Und jetzt zwei mittelalterliche Männer mit 56 Jahren. Beide stehen vor der offenen Zukunft. Der eine ist niedergeschlagen und hat Angst und ärgert sich und der andere trifft mutig eine Scheidung. Woran liegt's?
Sag's mir.
Nee, sag du mir.
Weiß es nicht.
Also was macht die Leute im Stau wütend oder ängstlich oder was führt dazu, dass der Fischer sich aufregt?
Erwartung.
Und jetzt bei dir?
Du meinst, mich macht wütend, weil ich die falsche Erwartung an die Zukunft habe? Oder überhaupt eine Erwartung habe?
An dich vor allen Dingen. Diese Erwartung an dich erzeugt den sekundären Ärger. Das ist die Hypothese, die ich habe.
Sehr gut.
Ja?
Absolut. Ja. Ja. Sehr gut.
Jetzt, wann hast du dich das letzte Mal über dich geärgert, dass du noch keine Antwort hast?
Ach, kannst du nicht sagen.
Ist das permanent, täglich?
Ja, das ist eher so ein Grundrauschen.
Cool, und dann ist es leicht für dich, dich an die Gedanken, die diesen Ärger als Grundrauschen erzeugen, zu erinnern. Was denkst du in diesen Augenblicken, wenn dir dieser Ärger bewusst wird, um diesen Ärger zu erzeugen? Mit welchen Gedanken erzeugst du diesen Ärger?
Naja, ich kombiniere das gerne mit Vorwürfen, dass ich es wissen müsste.
Bravo, das reicht mir schon. Das hast du ganz am Anfang gesagt. Ich müsste es wissen, ich müsste die Antwort wissen.
Ja.
Ja? Wenn wir nur den einen Gedanken rausreißen aus dem Strom, weil dann macht es uns leichter. Wir müssen nicht den ganzen Amazonas an Gedanken reparieren, sondern nur den einen.
Okay, gut.
Gehst du mit?
Absolut.
Weil die Gedanken verketten sich, ein Gedanke, noch einer, noch einer, noch einer, und dann hat man das Gefühl, verloren zu sein, und dann fängt man an, sich zu ärgern, dass man keine Antwort hat. Mhm. Ja? Jetzt pass auf, du wirst nachher Grund vielleicht zu einem kleinen Lachen haben, wie ich. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir es gut machen, dann werden wir vielleicht eine kleine Einsicht in dir erzeugen.
Okay, bin gespannt.
Solange du also denkst, dass du die Antwort wissen musst und sie nicht weißt, wie wirst du dich dann immer fühlen?
Unsicher.
Wütend.
Ja.
Warum? Oder ärgerlich?
Weil es mein Anspruch ist, es wissen zu müssen, wollen.
Bravo. Ja?
Okay.
Und solange du also so denkst, wirst du dich höchstwahrscheinlich ärgern. Bist du damit einverstanden?
Leider ja.
Ja? Mhm. Jetzt, damit es dir besser geht, müssen wir dann schon die Antwort wissen oder erst mal den Anspruch aufgeben, dass du wissen musst?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Sehr gut. Okay.
Also sag nochmal,
müssen... Wir müssen den Anspruch auflösen.
Gut. Damit dir das gelingt, müsstest du erstmal verstehen, was an diesem Anspruch falsch ist.
Okay.
Und erlaubst du mir, diesen Gedanken einmal mit dir zu überprüfen, was mit dem nicht stimmt?
Ja, unbedingt.
Weil dann kannst du die Täuschung in diesem Gedanken erkennen.
Ja.
Du denkst ja, ich muss die Antwort wissen. Und gleichzeitig weißt du sie nicht.
Mhm.
Stimmt?
Absolut.
Und jetzt vorher habe ich schon gefragt, kann man wissen, was man noch nicht weiß?
Nein.
Und was ist dann an dem Gedanken eventuell verkehrt?
Das ist mein Anspruch, ist es zu wissen.
Das kleine Wörtchen muss.
Okay.
Warum nur dieses eine Wort?
Sag's mir.
Bevor ich das mache, machen wir noch einen kleinen Umweg. Mhm. Mal angenommen, du könntest die Antwort wissen. Wie müsstest du dazu sein, um das tun zu können?
Angenommen, ich könnte es wissen. Ja, ich hätte die Fähigkeit,
in die Zukunft
zu schauen.
Was müsstest du für ein Wesen sein?
Himmlisch.
Siehst du. Und was bist du für eins?
Irdisch.
Das heißt, du verlangst von dir etwas Un- oder Übermenschliches.
Okay.
Das ist dein Anspruch.
Bisschen überspitzt, aber ich weiß, was du meinst.
Also ja. Was meine ich? Was erkennst du?
Naja, das, was ich vorhabe, gedanklich, es wissen zu wollen, wissen zu müssen, überhaupt nicht möglich ist. Ob das jetzt überirdisch ist oder was auch immer.
Naja, du müsstest ja eine Art Hellseher sein. Um heute schon zu wissen, was sich in der Zukunft als richtig herausstellt. Das ist dein Anspruch. Und kannst du diesem Anspruch gerecht werden?
Nee.
Gibt es irgendjemand, der die Zukunft kennt?
Nee.
Kann irgendjemand diesem Anspruch gerecht werden?
Nee.
außer er wäre ein übermenschliches Wesen. Das heißt, du verlangst von dir tatsächlich etwas Unmögliches.
Meinst du?
Ja, ne, ich frag dich also, oder ja, ich meine es, aber vielleicht kannst du ja doch die Zukunft sehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir die Lottozahl vorher sagst.
Ich kann die Zukunft nicht sehen.
Musst du sie dann sehen? Oder möchtest du sie nur sehen?
Ich weiß nicht, ob das müssen ist, Zukunft, sondern die Erwartung ist bedingt durch Erfahrung und Wissen.
Aber die Erfahrung ist ja in deiner Vergangenheit.
Genau.
Und kannst du aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen?
Das ist die Idee.
Ja, exakt. Und jetzt sag mir, geht das?
Das weiß ich nicht.
Und das muss man jetzt klären, weil wenn du das kannst, aus der Vergangenheit die Zukunft schließen, dann wäre die Zukunft determiniert.
Okay.
Vorhersehbar. Und ist die Zukunft vorhersehbar oder ist sie auf der Quantenebene unbestimmt?
Jetzt gehen wir gleich in die Quantenphysik.
Ja, weil das ist neu. Früher hat man gesagt, das sind esoterische Spinner, aber jetzt ist das so weit, dass sogar ich schon darüber gelesen habe und darüber gehört habe, dass die Zukunft nicht total determiniert ist. Manches ist vorherbestimmt, aber manches ist auf der kleinsten Ebene unbestimmt.
Okay.
Und kann man dann aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit die Zukunft hundertprozentig vorhersehen oder gibt es eine Unschärfe?
Ich vermute eine sehr große Unschärfe.
Wie muss es dir dann gelingen, diese Unschärfe in eine messerscharfe Klarheit zu verwandeln?
Boah, keine Ahnung.
Siehst du, das heißt, du verlangst von dir etwas, was man gar nicht tun kann.
Deine Kette, logisch. Sehr sauber. Aber ich erwarte von mir, eine Idee zu haben, die ich in der Zukunft nachgehe.
Gut.
Ideen entwickeln, das, okay, kann ich.
Aber du hast ja schon viele Ideen gehabt. Nicht eine, sondern einen ganzen Haufen Ideen und alle hast du verworfen. Liegt es also daran, dass du keine Idee hast oder dass du noch einen Anspruch an dich hast? Was für eine Idee muss das sein?
Die richtige Idee.
Was bedeutet in diesem Fall für dich richtig? Was subsumierst du alles unter richtig?
Die mich voll und ganz ausfüllt. In
was
dem, was ich tue, in dem, was ich kann, in dem, was ich will. Ja.
Und ich habe noch eine Vermutung. Darf ich sie aussprechen?
Unbedingt.
Du möchtest heute schon einen zukünftigen Schaden von dir abwenden. Du möchtest heute etwas entscheiden, von dem du in der Zukunft nicht zu leiden hast.
Unter was meinst du, leide ich in der Zukunft?
Unter der Fehlentscheidung, unter den Konsequenzen, falls du nicht die richtige Entscheidung triffst.
Okay.
Mhm. Das heißt, du heulst heute schon, weil du in der Zukunft heulen könntest.
Danke.
Ist das frech von mir? Ich weiß es nicht. Ist das noch okay,
nein, was ich mache? Absolut. Also, hau rein. Ja? Wirklich gut, ja.
Das heißt, du tust dir heute schon leid, dass du in der Zukunft leiden wirst. Dann sagst du, ich muss das verhindern. Ich muss die richtige Entscheidung treffen. Eine finden, unter der ich nicht leide. Es muss funktionieren. Es darf nicht wieder schief gehen. Was heißt
ich folge dir gerade, aber
das korrigier
ist,
mich.
Das ist mir zu negativ. Ich weiß nicht, ob es um Leiden geht. Ich möchte auf einen Punkt gehen, wo ich voll und ganz ausgefüllt bin.
Ja, aber was, wenn nicht?
Dann bin ich genervt.
Siehst du, und dieses Genervtsein ist das eine Form von Leiden, sehr genervt sein.
Danke, da habe ich es verstanden.
Ja. Und dieses voll und ganz erfüllt sein ist genauso verrückt, wie die Zukunft zu sehen.
Okay.
Warum?
Bin dabei, ja.
Gibt es eine Tätigkeit, bei der man voll und ganz erfüllt ist?
Ja.
Nein, gibt es nicht. Vielleicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig gewöhnst du dich an jede Tätigkeit. Und was passiert?
Hm.
Es wird zur Routine und dann fängst du an, dich zu langweilen.
Okay.
Also gibt es die eine Tätigkeit, die für alle Zeiten einen erfüllt, voll und ganz? Oder ist sogar dieser Anspruch zu hoch?
Schöner Gedanke.
Was ist daran schön?
Ob das zu hoch ist. Ich mag den Gedanken.
Ich auch, aber ist er funktional oder erzeugt er Stress?
Kann sein. Kann sein, dass er Stress erzeugt. Ja.
Wenn du also von dir...
Wenn
du also von dir erwartest, eine richtige Entscheidung zu treffen, die in der Konsequenz dich voll und ganz erfüllt, und du nicht weißt, was das überhaupt sein soll, hast du in 56 Jahren so etwas schon gefunden?
Ich dachte schon.
Dann wärst du jetzt nicht in diesem Zustand, sondern in dieser Tätigkeit voll und ganz erfüllt. Aber du hast diese Tätigkeit aufgegeben.
Ja, sie wurde veränderte Rahmenbedingungen abgebrochen.
Also hast du sie gefunden oder wurde sie dir weggenommen, diese voll und ganz Tätigkeit?
Ich glaube, sie wurde mir weggenommen.
Wenn es sie gäbe, die voll und ganz erfüllt. Die Menschen suchen ja schon seit Jahrhunderttausenden nach dem Sinn und nach der Erfüllung.
Okay.
Und was weißt du darüber? Wurde schon irgendwo im Universum Sinn und Erfüllung gefunden? Wenn du deine KI fragst, was ist der vollumfängliche Sinn im Leben? Was wird sie antworten?
Keine Ahnung.
Sie wird es auch nicht wissen, warum.
Weiß es nicht.
Weil sie es auch nicht weiß.
Okay.
Jetzt überleg mal, warum in der deutschen Sprache das so zum Ausdruck gebracht wird, dass Sinn gestiftet wird. Warum wird Sinn gestiftet? Was hat das mit dem Stift zu tun? Weil man den Sinn aufschreiben muss.
Okay.
Kann man den Sinn dann außerhalb von sich finden oder muss man ihn sich ausdenken?
Verstehe, ausdenken.
Und dann musst du ihn auf Papier schreiben. Jeder Verein, jede Firma hat in der Präambel den Sinn definiert. Was machen wir hier?
Okay.
Wenn man sich den Sinn nicht selbst aufschreibt, ihn sich nicht gibt, dann wird man ihn nicht finden. Das ist die paradoxe Einsicht. Du suchst außerhalb nach etwas, das dich voll und ganz erfüllt. Aber wenn es das gäbe, also falls du es findest, ruf mich an. Ich will das auch wissen.
Mach ich. Gerne.
Jetzt ist also nochmal die Frage, nur weil du das finden möchtest, ich kann deinen Wunsch verstehen, aber nur weil du das als Sehnsuchtswunsch in deinem Kopf hast, folgt daraus auch, dass du das finden kannst, musst du es deshalb finden.
Nee.
Und was, wenn ich recht habe, dass der Sinn sich nirgends versteckt hat, dass die Erfüllung nicht existiert außerhalb von dir überhaupt, sondern dass das subjektiv ist, dass manche Menschen den größten Sinn darin empfinden, ein Lied vorzusingen, die Nächsten empfinden den größten Sinn darin, Brot zu backen, die Nächsten Tore zu schießen, die Nächsten Golfbälle in Löcher zu lochen und wieder andere empfinden den Sinn, wie ich, anderen zu helfen. Gibt es dann eine Tätigkeit, die voll und ganz erfüllt oder hat jede Sache seine Vor- und seine Nachteile?
Aber du hast doch gerade sehr schöne Beispiele für Sinn beschrieben.
Siehst du, aber haben diese Menschen das gefunden oder sich überlegt, das mache ich jetzt?
Ich vermute, sie machen es.
Das ist eine Entscheidung.
Ja.
Und was möchtest du nicht?
Mich entscheiden.
Weil du nicht woran schuld sein willst?
Dass ich die falsche Entscheidung treffe.
Ja, du möchtest nicht die Verantwortung übernehmen für dein zukünftiges Genervtsein.
Ach, sehr gut. Absolut. Ich will nicht die Verantwortung übernehmen über mein zukünftiges Genervtsein.
Ja.
Stimmt.
dann entscheidest du lieber nichts und dann bist du die ganze Zeit genervt.
Ich nerv mich ja eh schon.
Ja, genau, siehst du das.
Ich bin echt anstrengend, mir gegenüber.
Ja.
Sehr gut. Okay. Mhm.
Musst du dann Sinn finden, wenn er nicht existiert?
Nein.
Das heißt, du hast einen viel zu hohen Anspruch. Das machen übrigens fast alle Menschen falsch. Sie suchen den Sinn außerhalb von sich. Man hat die Teleskope in den Weltraum geballert, um den Sinn zu finden. Wir suchen nach dem Sinn, nach Gott, nach einer Antwort. Gibt es noch etwas außer diese Kälte, diese Tiefe des Universums? Und dann hat man im Teilchenbeschleuniger CERN nach dem Sinn gesucht, in dem Kleinsten vom Kleinen hat man nach einer Antwort gesucht. Und was haben Sie bis jetzt gefunden?
Nichts.
Und das ist total erstaunlich. Das gibt außerhalb von uns nichts. Und unser Leben bekommt höchstwahrscheinlich nur dann Sinn und Bedeutung, wenn wir ihm einen Sinn oder irgendeine Bedeutung zuschreiben.
Wenn wir ihm einen Sinn oder Bedeutung zuschreiben.
Es ist ein Gedanke, wie bei dem Fischer und bei dem Menschen im Stau. Dieses Leben ist für alle gleich objektiv sinnlos.
Schöner Gedanke.
Aber manche sind trotzdem nicht frustriert, manche sind trotzdem nicht depressiv und niedergeschlagen, sondern manche Menschen geben ihrem Leben einen Sinn. Sie machen das Beste daraus. Mhm. Und manche suchen endlos außerhalb von sich und dann glauben sie, dass dieses Leben sinnlos wäre. Sie haben recht, es ist sinnlos, aber sie übersehen, dass sie dem Leben einen Sinn geben könnten, dann könnte ihr Leben erfüllt sein.
Und das ist gut. Ja.
Ist das so? Ich weiß es nicht. Man muss das prüfen.
Ich finde es sehr gut.
Für mich habe ich so die Antwort definiert. Ich bin so aus der depressiven Krise herausgekommen. Mhm. Ich habe alles externalisiert, ständig die Schuld außerhalb von mir gesehen. Für alles, was passiert, ich habe damit nichts zu tun. Aber dann habe ich gelernt, dass alles in meinem Kopf ist. Sowohl der Sinn als auch die Sinnlosigkeit. Das Schöne ist, dass der Schwabe sagt, was hast du im Sinn? Was bedeutet das? Was hast du im Sinn?
Was hast du vor?
Und was ist dann der Sinn? Was hast du im Sinn? Das ist der sechste Sinn. Es gibt fünf Sinne: Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören, Tasten. Und dann gibt es noch Denken als Sinn. Das ist der sechste Sinn. Was hast du im Sinn? Was denkst du über dein Leben? Und wenn du denkst, dass es nichts zu finden gibt, wie fühlst du dich?
Sinnlos.
So ist es. Jetzt müsstest du den Mut fassen, deinem Leben einen Sinn zuzuschreiben.
Okay.
Und auch dann, wenn das nicht fruchtet, wenig Geld verdienen, nicht von den Menschen unbedingt angenommen werden wird, hast du dir selbst nichts vorzuwerfen. Und zwar aus einem guten Grund, kannst du diesen Grund erkennen.
Weil es für mich sinnvoll ist.
Ja. Es gibt dann keinen Raum für Zweifel und für Angst, sondern ich mache das, wofür ich mich entscheide.
Mhm.
Natürlich schicken wir einen kleinen Wunsch hinterher. Ich wünsche mir, dass meine Mitmenschen das auch annehmen und dass sie auch den Sinn in dieser Sache erkennen und dass sie mir etwas von ihrem Geld geben möchten oder von ihrer Zuneigung oder ihrer Liebe. Aber braucht man das oder wünscht man sich das nur?
Hm. Eher ein Wunsch.
Also jetzt haben wir zwei sinnlose Ansprüche. Bruchshaltungen von dir gehört. Einmal, ich muss wissen, was ich noch nicht weiß und ich muss etwas finden, was mich voll und ganz erfüllt. Ich wünschte, ich wüsste, was das überhaupt sein soll. Ich wünschte, dass ich mich nie mehr in der Zukunft langweilen sollte oder das in Frage stelle, aber wie ist das in deinem Leben rückblickend? hat sich der Sinn verschoben, als du 20 warst, 30 warst, 40 warst, 50 warst, 60 warst.
Ja.
Und wie wird das sein, wenn du 85 bist? Was ist dann zu tun? Musst du eventuell dich darauf einstellen, deinen Sinn den unterschiedlichen Phasen deines Lebens anzupassen? Mhm. Solltest du also jetzt eine Antwort finden, die für alle Zeiten gilt oder nur für einen gewissen Zeitraum?
Für einen gewissen Zeitraum.
Weil du hast schon den Horizont gesehen, dir dämmert, dass du älter wirst, stimmt's?
Mhm.
Und wenn du das weiterdenkst in die Zukunft, 10, 20, 30 Jahre, solltest du eventuell deinen Sinn nochmal überdenken und anpassen oder stur wieder an etwas festhalten, was dann sinnlos geworden ist?
Okay, Veränderung. Hm?
Jetzt, damit man mutig sich für eine Sache entscheidet, brauchen wir noch eine Zutat.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist die hohe Frustrationstoleranz.
Okay.
Ich wünsche mir, eine Entscheidung zu treffen, die ich nicht bereue, bei der ich in der Zukunft nicht zweifle.
Ich wünsche mir,
eine Entscheidung zu treffen, bei der ich nicht mehr den Zweifel habe. Ich wünsche mir, eine Entscheidung zu treffen, die sich für mich in der Zukunft als gut erweist, als erfüllend, als sinnvoll. Aber was, wenn nicht, dann brauchen wir eine Zutat, die heißt hohe Frustrationstoleranz. Warum?
Wenn es nicht eintrifft,
dann
macht's nichts.
Dann werde ich wieder aufstehen und neu entscheiden.
Mhm.
Aber erst, wenn ich weiß, dass das falsch ist, dann werde ich mich neu entscheiden. Aber damit ich überhaupt weiß, ob es falsch ist, müsste ich ja einmal den Weg gehen. Vielleicht funktioniert es ja, was du vorhast. Mhm. Da du ein bisschen Mimimi machst über die Zukunft, du möchtest in der Zukunft nicht noch einmal überlegen müssen. Du verlangst von dir, den Stress gründlich zu erledigen.
Exakt.
Ist es so?
Genau, ich will das nicht noch mal erleben.
Siehst du. Und was weißt du nicht?
Verstehe. Ja.
Was hast du verstanden? Was weißt du also nicht?
Ja, wo dieser ganze Stress herkommt.
Nee, ob du ihn noch einmal erleben musst.
Weiß ich nicht.
Siehst du. Dann brauchst du hohe Frustrationstoleranz, dass du mit 58, 59, 60, 61, 62
den gleichen Stress nochmal erleben
eventuell kann. Dich nochmal ausrichten musst.
Du machst mir Mut.
Siehst du, ich wollte dir den Mut einhauchen.
Okay, danke.
Aber der Mut entsteht nur durch die Geisteshaltung. Mut ist kein Gefühl, Mut ist eine Entscheidung. Ich mache es trotz der Angst, trotz der Anstrengungen, trotz eventueller Fehler, trotz, dass es vielleicht schief geht. Ich mache es trotzdem. Mut ist die wahre Trotzhaltung.
Geil.
Aber nur wenn du bereit bist, in der Zukunft die Schmerzen auf dich zu nehmen, dann kannst du auch schnell entscheiden. Wenn du in der Zukunft eine Heulsuse bist, dann wirst du dir selbst heute schon im Weg stehen.
Wahnsinnig gut.
Ja?
Mhm.
Was nimmst du also jetzt aus dieser kleinen Sitzung mit?
Für mich die Zusammenfassung oder mit welchen Gedanken ich jetzt rausgehe. Also dein letzter Gedanke über Mut war wahnsinnig gut. Also entscheiden, machen, Leidensfähigkeit. Leidensfähigkeit?
Ja,
Frustrationstoleranz.
Das ist
Leidensfähigkeit.
Ganz genau. Ich arbeite mit dem Begriff des Leids. Worunter leidest du? Das ist ein alter Begriff. Die meisten Menschen fühlen sich irgendwie verstört, wenn ich sie frage, worunter leidest du? Aber man leidet unter der Angst, man leidet unter dem Stress, man leidet unter der Orientierungslosigkeit.
Ja.
Ja. Und deswegen möchte ich die Klienten vom Leid befreien. Sie möchten ihr Leben so gut wie möglich mit der besten Lebensqualität leben oder leiden? Was möchtest du?
Beste Lebensqualität.
Genau. Und die Leidenschaft ist total verrückt. Das ist die Meisterschaft im Leiden. Die, die am stärksten bereit sind, das Leid auf sich zu nehmen, sind leidenschaftlich. Sie gehen engagiert in die Zukunft. Und die, die in der Zukunft nicht leiden wollen, sind etwas feige. Sie möchten nicht in der Zukunft noch einmal leiden. Aber wer die Leidenschaft hat, wer sagt, ich bin bereit zu leiden, ich werde das jetzt machen, koste was es wolle. Sie gehen durch dick und dünn.
Sehr guter Gedanke.
Ja?
Absolut.
Ja. Die Leidenschaftslosigkeit ist, dass Leute nicht bereit sind, sich weh zu tun. Mhm.
Irre gut, ja.
Ja? Mhm. Dir fehlt etwas, die Leidenschaft.
Mir fehlt Leidenschaft.
Aber die kannst du mit einem Fingerschnipp dir reinschnippen, weil du sagst, okay, gut, wenn es halt wehtut, dann leide ich halt, mein Gott. Aber was, wenn es gut geht? Dann werde ich mich in einer Zukunft freuen und mich gut fühlen und stolz darauf sein, dass ich damals am 15. April 2026 eine Entscheidung getroffen habe. Ich mache das jetzt einfach. Heulen kannst du immer noch in der Zukunft, aber nicht heute, dass du in der Zukunft heulst.
Sehr guter Gedanke.
Also ja. Nochmal, ich habe dich unterbrochen. Was nimmst du jetzt mit in deiner Zusammenfassung?
Also Zukunft sehen, nicht möglich. Okay. Ist jetzt nicht gerade beeindruckend, die Erkenntnis, aber anscheinend ja doch. Erwartung. Was passiert bei mir in der Zukunft? War ganz präzise auf den Punkt gebracht. Es muss funktionieren, es muss so sein, es muss. Interessantes Wort müssen. Okay. Sehr gutes rauszunehmen. Erwartungen für die Zukunft zu verändern. Ja, und dann der Gedanke, dass in der Zukunft einfach was falsch sein kann, dass da Leid entstehen kann, dass man darauf hinzugeht, dass wenn ich heute, du sagst, die Verantwortung übernehme für das, was jetzt da in der Zukunft passiert, dann kann auch Leid passieren. Okay, muss man es aushalten. Weitermachen. Neuer Gedanke.
Wow. Die letzte Frage nochmal, um das nochmal einmal zu bekräftigen. Die Frage, gibt es eine Tätigkeit, die dich vollumfänglich erfüllt oder ist auch dieser Anspruch vielleicht etwas zu hoch?
Ja. Ja. Ja, er ist zu hoch.
Es gibt Leute, die machen ihre Arbeit, um das Geld zu verdienen und in ihrer Freizeit erfüllen sie sich mit der Kinderarbeit im Sportverein, mit dem Chor, singen. Also manche Menschen erfüllen sich außerhalb der Arbeit. Sie überladen die Arbeit nicht mit diesem Anspruch. Sie sagen, ich tue es, damit es mein Leben bezahlt. Und erfüllen tue ich mich bei Lesen, bei Musizieren, bei Bildermalen, bei meinen Hobbys. Und manche seltenen Wesen haben Glück, so wie ich. Ich habe das Glück, von der Arbeit erfüllt zu sein und gleichzeitig davon zu leben. Aber das sind die wenigsten. Die meisten Menschen müssen für ihren Unterhalt Dinge tun, auf die sie keine Lust haben.
Okay.
Und ich bin der Teufel, der ab und zu die Fliegen frisst. Ich mache auch vieles in dieser Arbeit, was mir keinen Spaß macht, was mich nicht erfüllt. Aber grundsätzlich habe ich Freude an der Arbeit. Aber ich überlade sie nicht und behaupte, jede Stunde, jeder Tag muss mich vollumfänglich erfüllen. Die Sache, meine Präambel, die macht Sinn. Aber alles, was ich dazu tun muss, um der Präambel zu dienen, ist ziemlich sinnlos, ziemlich anstrengend, ziemlich belastend. Aber um dir zu helfen, nehme ich alle Anstrengungen auf mich. Das heißt, wenn du deinen Anspruch an die Arbeit etwas korrigieren würdest, könntest du viel schneller eine Entscheidung treffen, als wenn du sie mit diesem 100% Perfektionismus überlädst.
Ja.
wenn du so denken würdest wie ich, ich wünschte, es gäbe eine solche Tätigkeit, aber die existiert überhaupt nicht, dann muss sie auch nicht existieren, weil ich denke mir einfach aus, was ich für sinnvoll erachte.
Geiler, wirklich schöner Gedanke. Ja.
Wenn du so denken würdest, wie ging es dir dann?
Gefühlsebene. Ruhig. Klar im Kopf.
Etwas gelassener.
Gelassen. Zuversichtlich.
Ja, optimistisch.
Schöner Gedanke. Es ist wirklich deutlich optimistischer.
Bravo, weil die Macht dann in deinen Händen liegt, nicht außerhalb von dir.
Ja.
Ja, weil es kostet dich genau 5 Minuten aufzuschreiben, was für dich sinnvoll ist. Vielleicht kostet es dich auch noch ein bisschen mehr Überlegung. Wenn du Lust hast, helfe ich dir gerne.
Echt jetzt?
Ja, weil das ist der echte Teil von Coaching. Coaching ist nicht nur, dich aus dem Morast ziehen, deinen Geist zu klären, sondern mit dir gemeinsam die beste Zukunft zu planen. Das wäre der Spaß. Das ist die wahre Arbeit in einem Coaching-Prozess. Aber erst, wenn die Ansprüche so korrigiert sind, dass man sich nicht selbst wieder ins Unglück stürzt. Die meisten Coaches stürzen ihre Klienten ins Unglück, weil sie die überzogenen Ansprüche nicht korrigieren.
Wow, das ist groß. Ja.
Ja, wir haben sehr jetzt gut. Zuerst die Ansprüche korrigiert.
Absolut.
Und dann macht die Suche nach deiner Zukunft viel mehr Spaß, weil wir nicht mit diesem Druck überladen sind.
Hätten wir davor nicht machen können.
Siehst du.
Ja.
Also, wenn du Lust hast, dann könnten wir eine Fortsetzung machen und gemeinsam herausfinden, wie die beste Zukunft für dich aussieht, auch wenn sie vielleicht mit etwas Schmerz oder Leid begleitet ist.
Okay, sehr gut.
Dann danke dir ganz herzlich für...
Danke dir für alles und für den ganzen Weg, den du gerade aufgezeigt hast. Es war wirklich, sehr gut.
So, das war wieder eine spannende und hoffentlich erkenntnisreiche Folge meines Podcasts, Der heiße Stuhl. Wenn es dir jetzt gefallen hat, dann hinterlass uns doch unten in der Bio einen Kommentar, beziehungsweise teile und empfehle unseren Podcast natürlich allen deinen Freunden. Und wenn du uns persönlich einmal kennenlernen willst, dann komm doch vorbei im Dr. Holzinger Institut. Und jetzt freue ich mich natürlich vor allen Dingen darüber, dass du meinen Podcast abonnierst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss!